So, da ist sie. Und hiermit herzlich willkommen euch alle hier zu unserem Vortrag zur Computertruhe, in dem wir euch ein wenig das Projekt und den Verein vorstellen möchten, auch wie ihr arbeitet, wie er gearbeitet hat, vor allem während der Pandemiephase jetzt. Und wir haben noch ein kleines Special-Thema zur Datenvernichtung. Und meine Wenigkeit ist der Marco. Ich bin Gründungsmitglied des Projekts und auch des Vereins. Bin also schon seit über 6 Jahren beschäftigt damit, arbeite auch im Vorstand, seit es den Verein gibt. Und habe zwar einen IT-Background, der ist aber bei uns nicht zwingend notwendig. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir die Möglichkeit wieder haben, hier auf dem VCFB vorzustellen, was wir mit alten Rechnern machen, auch wenn das nicht unbedingt die Vintage-Rechner sind, die mit denen ihr wahrscheinlich zu tun habt. Aber es sind zumindest so alte Rechner, dass die Besitzerinnen und Besitzer sie meistens nach einigen Jahren schon als Schrott ansehen, zumindest. So viel erstmal zu mir. Dann übergebe ich kurz an den Martin, der auch noch hier ist und die Präsentation mithält.
Ja, hallo, Martin hier aus Berlin. Ich bin seit der Gründung des Berliner Standorts hier Oktober 2019 mit dabei. Seit diesem Jahr auch als Beisitzer mit im Vorstand und schraube, verteile, arbeite an den Rechnern als Nicht-IT-Background, komme eher aus der pädagogischen Schiene und habe das so genau als angenehme Arbeit gefunden hier. Wobei der Aspekt eben gerade dann so die nicht besonders so ganz alten Geräte doch noch einem guten Zweck zuführen zu können. Genau.
Und Zweck ist auch schon der richtige Punkt. Und zwar haben wir 4 Ziele, die wir mit der Computertruhe abdecken. Das heißt, wir möchten zum einen Menschen die Möglichkeit geben, digital teilzuhaben am Leben. Vor allem natürlich Menschen, die sich einfach finanziell gar keinen Rechner leisten können. Ob das jetzt eine temporäre Situation ist oder längerfristig, ist da im Endeffekt egal. Dann haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch geflüchteten Menschen bei der Integration helfen möchten. Gerade als das Projekt ja begann, gab es ja sehr viele Leute, die nach Deutschland gekommen sind und die Probleme hatten, die Sprache zu lernen und so. Da haben wir halt in dem Fall ausgeholfen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen zu unterstützen mit Hardware. Und was uns auch nochmal am Herzen liegt, ist natürlich der Umweltschutz, beziehungsweise die Nachhaltigkeit, indem wir halt alte Geräte, die ansonsten auf dem Schrott landen, wieder herrichten, aufpäppeln und ja, weiter benutzen können und damit weitergeben können an andere Menschen. Ein paar Worte zur Geschichte des Vereins, beziehungsweise des Projekts. Also das Projekt, wie eben erwähnt, kommt eigentlich aus der Flüchtlingshilfe, gestartet in Waldkirch. Da gab es ein Bündnis bei dem AHLs-Piraten, das heißt meine Wenigkeit und ein paar Freunde und Freundinnen von mir, aktiv waren. Und in diesem Rahmen haben wir das Projekt gestartet, dass wir alte Rechner wieder aufpäppeln möchten für die Geflüchteten, damit die Möglichkeit haben, A, das Internet zu nutzen, um beispielsweise mit Verwandten zu kommunizieren, aber auch um die deutsche Sprache zu lernen, als Beispiel. Und da das dann doch sehr schnell sehr viel oder sehr gewachsen ist und die Nachfrage enorm war, haben wir uns dazu entschlossen, einen Verein zu gründen. Das haben wir dann im Jahr 2016 gemacht. Und kurz darauf haben wir es auch geschafft, nach ein paar Monaten, dass als gemeinnützig anerkannt wird, sodass wir beispielsweise viel einfacher an Geldspenden rankommen können, weil die Leute es absetzen können von der Steuer, aber auch um einfacher an Sachspenden zu kommen. Da teilweise Unternehmen auch nur an Vereine oder an Einrichtungen Spenden vergeben, die gemeinnützig sind. Und da wir heute mit dem Martin auch einen Vertreter aus Berlin da haben, der Berliner Standort kam dann im Jahr 2019 dazu und ist auch seitdem schon ziemlich gewachsen. Wir haben aktuell aber nicht nur Berlin und das Breisgau, beziehungsweise jetzt den Raum Freiburg als Standort, wo wir vertreten sind und arbeiten, sondern in der Zwischenzeit sind wir angewachsen auf 7 Standorte in Deutschland. Breisgau war in Waldkirch der Gründungsort quasi. Nach einigen Jahren kam die Hansestadt Lemgo dazu. Dann, wie gesagt, Berlin. Und erst dieses Jahr tatsächlich, in den ersten paar Monaten, kam relativ schnell aufeinander Chemnitz, Göttingen, die Rhein-Neckar-Metropolregion und auch München dazu. Und insgesamt haben wir jetzt aktuell 75 Mitglieder, die auch verteilt in ganz Deutschland sind, nicht nur an den Standorten, sondern auch noch an anderen Orten, wo wir jetzt tatsächlich keine größeren Anzahl an Mitgliedern haben. Aber von denen sind derzeit schätzungsweise 30 ungefähr aktiv. Und was die so tun, ist natürlich Computer herrichten, logisch, instand setzen, da kommen wir ja gleich noch dazu. Und in den vergangenen 6,5 Jahren haben wir es dann tatsächlich geschafft, schon über 1.500 Rechner wieder herauszugeben, instand zu setzen, herauszugeben, plus noch hunderte weitere Geräte wie Bildschirme, Drucker, Smartphones, Tablets und Kleinzeug wie Digitalkameras und andere Dinge. So, dann möchte ich an den Martin übergeben, der euch mal ein bisschen was zu den Prozessen erzählt.
Genau, was wir so aktiv im Verein tun, weil gerade angesprochen, vor allem arbeiten wir eben an Rechnern, die wir erstmal auch gespendet bekommen müssen. Dafür bieten wir auf unserer Website bequem ein Kontaktformular an, in dem ein paar Angaben gemacht werden können, wie zum Beispiel Name, in welcher Region sich der Rechner eigentlich befindet, was immer ganz gut ist zu wissen. Ne? Wenn jetzt ein Rechner irgendwo in der Nähe von Breisgau steht, dann kann man darüber sprechen, wie man den abholen kann. Wenn er dann irgendwo in Hamburg etwas ist, dann übernimmt in der Regel dann gerne das Versandteam. Das Formular ist in der Regel, wandert dann die Anfrage an unser Ticketsystem. Da kann man dann recht nachvollziehbar für alle den Kontakt mit den Spendern von Rechnern herstellen und so ein paar Dinge im Vorab klären. Wir haben ein paar Mindestanforderungen an die Geräte, die an uns gespendet werden. Desktops, Laptops sollten in der Regel nicht älter als 10 Jahre sein, damit sie auch für den Bedarf, der an uns gerichtet wird, tauglich sind. Das sind ja meistens dann eben, ja, wir hatten jetzt so Homeschooling-Aktionen. Da ist es halt gut, wenn man eine Videokonferenz mit dem Gerät bestreiten kann, Textdokumente eben und Videos sich angucken kann, so eine Sachen. Genau. Die Geräte, die wir angeboten bekommen, hier steht klar, bekommen wir in der Regel von Privatpersonen, die feststellen, okay, hatte heute gerade eine Annahme von einem Rechner bekommen, der war ein treuer Begleiter, wie mir gesagt wurde, über viele Jahre. Jetzt wurde er einfach zu langsam und sie spenden den halt gerne an uns weiter. Gibt aber auch Anfragen von Unternehmen und Behörden, die halt ihren Fuhrpark da ausmustern und dann uns anschreiben, dass wir vielleicht so 10, 20 ältere Desktops von denen übernehmen können oder Monitore und so. Genau. Übergabe, klar, entweder fahren wir hin, wenn es möglich ist. In Berlin ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich zum Beispiel habe kein Auto. Wir haben ein Mitglied, das ab und zu mal ein Auto zur Verfügung hat. Also kommt immer darauf an, wie viel es ist und was es ist, wie schwer. Manchmal mit der Bahn geht noch. Andererseits können eben auch Leute einen Treffpunkt vereinbaren. Trifft man sich irgendwo an einem Lager oder bei einem zu Hause. Und klar, Versand geht auch. In der Regel natürlich dann Laptops oder andere kleinere Sachen, die dann mit der Post verschickt werden können.
Und das war auch tatsächlich jetzt ergänzend noch dazu im letzten Jahr häufig der Fall, da wir ja durch die Corona-Pandemie ja mit den Leuten nicht mehr so einfach in Kontakt treten konnten, vor allem zu Beginn der Pandemie, haben wir natürlich vieles auch über den Versandweg einfach gemacht. Haben auch Spenden gesammelt, um Versandmarken kaufen zu können. Und die Sachen dann auch spenden, per Versand entgegenzunehmen, aber dann auch nachher rauszuschicken.
Genau, wenn wir dann die Geräte bekommen haben, müssen wir sie ja auch irgendwo lagern. Durchaus kann bei einem oder anderen mal zu Hause ein bisschen die Wohnung dann explodieren dadurch. Wir haben allerdings auch wieder durch tolle Spenderinnen und Spender Lager Räume finanzieren können. Ich glaube, in Breisgau gibt es ein Lager, in Lemgo, auch in Berlin haben wir mittlerweile glücklich einen kleinen Lagerraum anbieten können, in dem wir dann die Hardware trocken, gesichert lagern können. Und genau, zur Bearbeitung müssen wir die Geräte dann erstmal inventarisieren, damit wir dann eben wissen, okay, um was, welches Gerät haben wir denn jetzt hier? Wird meistens in der Tabelle dokumentiert, was steckt da drin und so, dass man eben groben Überblick hat, genau, über die Geräte, die man da so eingelagert hat. Genau, und dann kommt eigentlich die eigentliche Arbeit an den Rechnern. Reinigung, klar, Geräte, die uns angeboten werden, gehen auf einer Bandbreite von lag ungenutzt 4 Jahre einfach nur im Schrank zu war die letzten 5 Jahre einfach nur das Katzenbett. Da muss man dann aussaugen, reinigen und so. Das ist schon ein recht intensiver Prozess manchmal. Häufig werden die Geräte mit Datenträgern uns gespendet. Da müssen wir dann zum Punkt Datenvernichtung kommen, wird später von Marco dann nochmal etwas tiefer gehend erläutert, womit wir das wie machen. Und dann kommen noch so ein paar andere Checks, die wir machen. Klar, funktionieren die Speicherbausteine da drin, die kleinen Batterien hier, die CMOS-Zellen auch mal checken. Gibt ja manchmal dann so Fehlermeldungen, gerade wenn das Gerät 2-3 Jahre vom Netz getrennt, einfach irgendwo in der Ecke stand. Genau, und gegebenenfalls rüsten wir die Sachen nochmal ein bisschen auf. Manchmal kommen dann Geräte eben nur mit 1-2 Gigabyte. Wir bekommen häufiger auch mal RAM-Riegel gespendet. Da lässt sich so ein Gerät dann nochmal angenehm auf, ja, so 4 Gigabyte sollte eigentlich mindestens heutzutage sein, dass man das dann aufrüstet. Wenn dann das Gerät gereinigt und funktionstüchtig ist, dann und gelöscht, die Festplatte, dann installieren wir auch wieder ein neues Betriebssystem drauf. In der Regel nutzen wir da das freie, quelloffene Linux Mint, das eigentlich die gängigen Bedürfnisse abdeckt. Was braucht man? Einen Webbrowser braucht man, vielleicht noch einen E-Mail-Client, ein Textprogramm mit LibreOffice, wunderbar abgedeckt. Vielleicht noch was zum DVD angucken, wenn der Rechner eben noch so ein Laufwerk hat oder so, dann hat man den VLC drauf. Und das ist in der Regel eigentlich schon fast alles, was man so standardmäßig braucht, läuft alles drauf. Trotzdem installieren wir in der Regel auch nochmal zusätzliche Anwendungssoftware, so ein paar Spiele, Lernprogramme und so weiter. Und wenn es eben auch mal besonderen Bedarf gibt, wenn es jetzt, keine Ahnung, für eine Auszubildende oder einen Auszubildenden CAD-Programm ist, das eben nur auf Windows funktioniert, dann installieren wir halt eben auch mal Windows. Da ist immer die Sache, wie man an gültige Lizenzschlüssel eben kommt. Die kaufen wir eben nicht extra noch ein. Genau, und wenn dann das Betriebssystem installiert ist, kommt nochmal ein letzter Test, funktioniert alles so, wie man sich das wünscht, nochmal ein letzter Check, genau. Und dann ist das Gerät im Grunde fertig zur Auslieferung. Da melden sich auch Leute eben wieder über das Kontaktformular unserer Website, sagen, dass sie eben Bedarf haben an einem Gerät. Da klären wir dann vorab nochmal, was es denn eigentlich sein soll, Laptop, Desktop. Meist ist es halt gerne ein Laptop, weil die Situation vor Ort vielleicht das nicht anders ermöglicht, kein guter Zugang zum Router, um da ein Netzwerkkabel einstecken zu können, jetzt in größeren Unterkünften zum Beispiel, oder ja, Wohnsituation schwierig mit vielleicht wenig Räumen, alles eher eng, wo halt nicht so ein großer Tower da noch untergestellt werden kann mit extra Monitor. Genau, oder es muss eben eine ganz potente Maschine sein, gerade für grafische Anwendungen, dann bietet sich in der Regel nicht so ein Laptop an. Wir geben die Rechner halt an bedürftige Menschen weiter. Das müssen wir eben vor allem dem Finanzamt gegenüber immer auch dokumentieren und nachweisen, dass das so ist. Das heißt also, wir müssen halt Bedürftigkeit erstmal prüfen anhand von Bescheiden, wie zum Beispiel Wohngeldbescheid, BAföG, Arbeitslosengeld 2 und so weiter. Das dokumentieren wir dann letztlich, dass wir das dann eben auf Verlangen dem Finanzamt nachweisen können. Und wenn das dann alles geklärt ist, dann kann man einen Termin vereinbaren und dann das Gerät oder die Geräte übergeben. Dabei kann man eben noch mal ein paar Worte über das Gerät eben miteinander austauschen. Ist halt im Moment immer noch unter Pandemiesituation immer schwierig. Wird halt gerne die Leute in die Wohnung reinbitten und sagen, hier, ich schließe das Gerät an und jetzt führe ich sie nochmal ein bisschen durch oder so. Das ist im Moment immer noch so ein bisschen schwierig. Bleibt also eher beim mündlich draußen vor der Tür nochmal ganz kurz was sagen. Aber wichtige Punkte sind dann eben, ne, falls Fragen nochmal kommen, warum Bedürftigkeit, können wir das nochmal erläutern. Hinweis eben darauf, wir haben eben nur gebrauchte Hardware, wir haben in der Regel hier nichts Neues. Heißt also, wir können auch dann nicht wirklich Gewährleistungen übernehmen oder Garantien, dass da alles so funktioniert. Und gerade bei Laptops sind Akkus ein großer Verschleißfaktor. Die halten in der Regel halt nicht so wie neue. Genau, und bei Softwareproblemen können wir eben, sind nicht so viele Leute, die eben, wie man das halt in der Freizeit, können jetzt nicht Software-Support auch noch geben, wenn es darum geht, keine Ahnung, ich möchte mir Zoom installieren, wie funktioniert das und dergleichen. Da verweisen wir dann gerne eben aber auch, wenn vor Ort da, an Initiativen, die das eben zu machen. In Berlin ist da ja relativ gut ausgestattet. Genau. Verschiedenes.
Wow. Auch im Raum Freiburg haben wir da beispielsweise einen Verein, der uns da zur Seite steht, wenn es Probleme gibt, die Software technischer Natur sind. Aber eins möchte ich noch kurz ergänzen. Und zwar hat kürzlich ein Mitglied von uns, das diese Folie gesehen hat, sich gewundert, warum da zwei Kaffeetassen zu sehen sind. Und das betrifft tatsächlich vor allem die ersten paar Jahre, in denen wir die Rechner auch noch rausfahren konnten, also vor der Pandemie auf jeden Fall noch, und die zu den Leuten nach Hause sind. Und gerade bei den Geflüchteten, die wir dort besucht haben, die haben uns dermaßen mit Leckereien überschüttet von super Cafés und Kuchen, Süßigkeiten und solchen Dingen. Das war eine wahre Freude. War auch schön, die Begegnungen. Also das ist auch so, dass man da natürlich nicht nur Technisches bespricht, aber auch viel dann auf persönlicher Ebene passiert. Es war eine Erfahrung. Das fehlt uns natürlich jetzt während der Pandemie auf jeden Fall sehr, dass da keine Berührungspunkte mehr da sind. Hoffen natürlich, dass sich das auch bald ändert. So, und ich habe ja anfangs erwähnt, dass wir auch als Satzungszweck unter anderem die Unterstützung von anderen gemeinnützigen Einrichtungen haben. Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit mehrfach getan. Ihr seht hier so ein paar Fotos aus Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete zum Beispiel oder aber auch von Jugendarbeit, wo Kunstaktionen stattfanden oder auch für ein Sprachzentrum haben wir mal einen kompletten PC-Pool ausgestattet. Und bei solchen Dingen können wir halt auf jeden Fall auch unterstützend tätig werden. Und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, und laut unserer Satzung ist es auch so, dass wir Bildungsveranstaltungen machen können und auch dort die Möglichkeit haben, halt mit Schulungen, Workshops und sowas die Leute an diverse Themen rund um Computer und IT halt heranzuführen. Das heißt, so haben wir beispielsweise schon Scratch-Kurse gemacht, also das ist eine grafische Programmiersprache, die sich vor allem an Kids richtet. Wir haben aber auch diverse Infostände natürlich immer wieder mal zu bestreiten oder zu veranstalten, was jetzt natürlich auch während der Pandemie nicht wirklich so ideal war. Darum haben wir uns aber halt dank Internet auf Online-Veranstaltungen doch recht häufig getummelt, wie zum Beispiel vom CCC oder den Chemnitzer Linux-Tagen, wo wir auch anwesend waren, in digitaler Form. Und unser Engagement wird dadurch ermöglicht, dass wir vor allem natürlich Sachspenden benötigen, weil ohne einen Rechner, einen Monitor, das eine Tastatur, können wir natürlich auch kein Gerät zur Verfügung stellen für jemanden, der es unbedingt dringend benötigt. Aber wir brauchen natürlich auch auch Kohle dazu, weil wir müssen Dinge anschaffen, wie Ersatzteile teilweise. Wir brauchen auch Reinigungsmittel. Wir haben eine Versicherung zu bezahlen oder aber auch die Mieten für die Lager, die der Martin vorher angesprochen hat, wo wir ja auch noch in Göttingen übrigens eins haben seit geraumer Zeit. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, es baut sich ja alles nicht von allein zusammen und die werden auch nicht von allein gesäubert, die Geräte. Also brauchen wir noch jede Menge helfende Hände. Und wer also Lust und Laune hat, da teilzunehmen und auch nicht nur unbedingt technische Dinge tun zu wollen oder zu können. Wir brauchen auch Leute, die beispielsweise die Rechner einsammeln, abholen, herausfahren oder herausgeben oder die uns helfen, irgendwelche Förderwettbewerbe zu suchen, zu finden und uns dort auch unter die Arme greifen können. Und am einfachsten ist es natürlich, wenn man an einem der vorher genannten Standorte wohnt und sich dort einem Team anschließen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein neues Team gründet, wenn man zwei weitere mitstreitende Personen hat, die sich das vorstellen können, Mitglied zu werden und für die Kultur tätig zu sein, dass man auch einen offiziellen Standort gründet und mit dem ganzen Know-how und Background, den der Verein schon bietet. Es muss also nicht nochmal irgendwie eine Ortsgruppe gemacht werden mit eigenem Vorstand und so, sondern es genügt, Mitglied zu sein. Dann hat man schon die Möglichkeit, auf alles, was wir so aufgebaut haben, zuzugreifen. So, und jetzt kommt ja ein anderer Block, da geht es um kollaboratives Arbeiten. Da möchte ich wieder an den Martin übergeben.
Genau. Wir haben ja jetzt schon häufiger das Schlagwort Pandemie und was sich da so ein bisschen in der Arbeit so geändert hat, erwähnt. Ich glaube, für manche, die jetzt gerade dem Stream zuschauen oder so, dürfte in den letzten anderthalb Jahren das Bild so ungefähr ein bekanntes Setting sein. Das war tatsächlich bei unserer letzten Mitgliederversammlung, die wir auch online durchgeführt haben. Und wir wollen euch einfach kurz ein paar Tools vorstellen, die wir gerade jetzt dann auch in der Pandemie genutzt haben, um eben als Verein zusammen arbeiten zu können. Wobei das durchaus auch für die dann schnell dieses Jahr entstandenen verschiedenen Standorte bundesweit auch sehr praktisch war, überhaupt generell miteinander so bundesweit vernetzt zusammenarbeiten zu können. Allgemein war der Fokus, den wir darauf gelegt haben, welche digitalen Werkzeuge wir da so nutzen wollen, darauf, dass wir schon ein großes Herz für gerade freie, quelloffene Software haben, die eben nachvollziehbar für uns ist, vom Code her, von auch Ansprechmöglichkeiten. Hinzu dann eine Plattformunabhängigkeit, klar, jeder hat irgendwie so seine eigenen Geräte, Betriebssysteme, die man hat. Nicht alle nutzen hier Linux. Wir haben auch Leute, die dann eben gerne auch Windows nutzen oder ihren Mac. Weiterer wichtiger Punkt für uns ist natürlich womöglich, dass es eben auch die Kommunikation verschlüsselt sein kann. Benutzerfreundlichkeit ist auch wichtig. Sind eben nicht alles Leute aus der IT bei uns, sondern wir haben auch verschiedene Leute, die aus ganz anderen Bereichen kommen und sich gerne einarbeiten. Kostengünstigkeit ist auch so ein Faktor. Wir sind halt nur ein Verein und gucken dann auch schon, dass wir günstige Möglichkeiten dann haben, damit wir das Geld, was wir ansonsten auch haben, dann für Geräte, Reparaturen und so weiter eben ausgeben können. Self-Hosting ist hier nochmal so ein Punkt, machen wir an einigen Projekten schon, allerdings ist das immer auch so ein Zeitfaktor. Was ich zumindest gehört habe von den Admins der Lösungen, die wir da selber hosten, genau, das machen wir nicht mit jedem Tool. Genau, da kommen wir zur Nextcloud, da haben wir vom Verein eine eigene Nextcloud-Instanz, die selbst gehostet wird. Sehr praktisch, bietet unglaublich viele Sachen. Man kann von Kalender bis Videokonferenz alles darüber machen. Wir nutzen Nextcloud hauptsächlich für den Dateiaustausch und einen Vereinskalender, damit alle an den unterschiedlichen Standorten die Mitglieder darauf zugreifen können. Auch unsere Präsentationsfolien sind da praktisch jetzt auch abgelegt. Jeder konnte dran arbeiten, jeder konnte dran reinschauen. Genau, ist super praktisch für uns. Dann das vorhin schon erwähnte Ticketsystem, an das das Kontaktformular angeschlossen ist. Das ist praktisch eine Web-Oberfläche, wo wir die ganzen Anfragen chronologisch geordnet einsehen können, sie kategorisieren können. Danach ist es eine Spendenannahme, ist es eine Spendenausgabe, welchem Team ist es zugeordnet, sind es die Breisgauer, geht es eher nach Berlin und so. Das erleichtert schon die Arbeit, weil wenn alles nur per E-Mail wäre oder, meine Güte, über Telefon, das wäre ziemlich unübersichtlich. Darum gibt es auch eigentlich keine, beim Kontaktformular auch auf der Website auch keine angegebene Telefonnummer. Es ist halt nur eine Freizeitsache. Man muss dann irgendwie, also man kann auch nicht spontan mal abends irgendetwas schnell klären oder so. Da ist das halt über dieses Ticketsystem super nachvollziehbar, bequem und effizient. Für den Austausch untereinander mit den Vereinsmitgliedern nutzen wir Signal, das ist ein Instant Messenger wie WhatsApp, nur eben datensparsam, verschlüsselter Austausch. Da haben wir die Möglichkeit, 1:1 miteinander kurz Sachen abzusprechen oder dann eben Gruppen zu erstellen zu bestimmten Themen oder eben zu den Standorten. Gibt halt dann also die Signal-Gruppe Berlin, die Signal-Gruppe München, wo man sich untereinander in der Gruppe austauschen kann über Sachen. Genau. Und wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel unsere monatlichen offenen Treffen und Vorstandssitzungen abhalten wollen oder dann mal Workshops zum Thema Einführung ins Ticketsystem oder auch unsere letzte Mitgliederversammlung und so, dann nutzen wir BigBlueButton über SenfCall. Das ist ein Projekt von Studierenden der TU Darmstadt, die das ehrenamtlich aufgezogen haben, hosten seit, ich glaube, Mitte des Jahres. Super herzlichen Dank an die Mädels und Jungs aus Darmstadt. Nutzen wir sehr gerne, ist halt BigBlueButton, so wie eben auch hier gerade beim VCFB Remote. Bietet Audio-, Videokonferenzen, alles Mögliche, bis zu Präsentationen, die man machen kann, Umfragen. Wunderbar, wenn man mit den Vereinsmitgliedern zusammen sich austauschen möchte. Wenn wir gemeinsam an Texten arbeiten wollen, nutzen wir auch häufig CryptPad. Das ist ein Online-Tool, wo man eben mit mehreren Leuten auch simultan an einem Text arbeiten kann, das Ganze Ende zu Ende verschlüsselt. Also Textarbeit, es gibt auch die Möglichkeit, da drin Teams zu erstellen, wo man dann auch nochmal über einen Kanban-Board irgendwie Projekte verwalten kann, Aufgaben, Kalender und so weiter. Wir nutzen es tatsächlich mehr eben für die Textarbeit, wenn es um Pressemitteilungen oder Blogartikel geht. Und genau, wenn dann so ein Projekt beendet ist, kann es dann auch wieder gelöscht werden. Dann ist es veröffentlicht. Ein weiteres Werkzeug, das wir nutzen, ist Cryptomator. Das ist eine Software, mit der man eben Dateien verschlüsseln kann. Und dann eben wir machen das dann eben bei uns in Nextcloud gesynkt. Gibt es eigentlich wenig weiter zu sagen. Für besonders sensible Daten nutzen wir das eben, die in der Vereinsarbeit anfallen. Das heißt also, man hat dann einen Ordner, in dem werden die Dateien abgelegt und dann wird es eben von Cryptomator verschlüsselt und dann wird dieser Ordner einfach synchronisiert in die Cloud, die man eben nutzt. So haben dann alle, vor allem Vorstandsmitglieder, immer Zugriff auf diese Daten, wie zum Beispiel dann eben Mitgliederdateien oder so, die dann sowohl auf dem Rechner als auch in der Cloud eben verschlüsselt sicher gelagert sind. KeePass XC, und unsere Passwortverwaltung, die wir im Verein nutzen, kann auch dann über die Cloud synchronisiert werden, ist mit einem Passwort versehen und darin generieren wir zum einen Passwörter und speichern dann eben wichtige Passwörter, die wir eben zu den verschiedenen Zugängen, die wir haben, wie Nextcloud, Ticketsystem und so dann ab. Open Slides haben wir dieses Jahr bei unserer Mitgliederversammlung das erste Mal getestet. Das ist ein Webbrowser-basiertes System, um eben vor allem Versammlungen oder auch Präsentationen abhalten zu können. Da kann man dann Tagesordnungen darstellen, Wahlen abhalten, Redebeiträge einreichen und so. Wir konnten letztes Jahr eben wegen der Corona-Pandemie keine Mitgliederversammlung veranstalten, dieses Jahr dann eben durch die rechtliche Ermöglichung in Baden-Württemberg können wir es dann eben digital abhalten, was für mich als Berliner dann eben auch ganz toll ist, dass ich nicht extra nach Freiburg fahren muss, sondern war für mich natürlich praktisch, hier von zu Hause aus dran teilnehmen zu können an der Versammlung. Genau, und es hat super gut funktioniert. Einarbeitung war, glaube ich, auch gar nicht so dramatisch und ja, hat funktioniert, erfolgreiche Versammlung, und wir haben es dann auf der Versammlung auch festgeschrieben in unserer Satzung, dass wir auch gerne weiterhin die Möglichkeit haben wollen, Mitgliederversammlungen digital abhalten zu können, und ich denke, wir werden es beim nächsten Mal dann auch wieder einsetzen.
Genau, und das wäre auch sehr schön, vielleicht als Hybridveranstaltung, dass jeder Standort dann quasi sich zuschaltet. Das werden wir noch sehen. Danke dir, Martin, für den Rundumschlag zu unseren wichtigsten Tools, die wir so einsetzen. Zuletzt habe ich noch einen kleinen Blog zum Thema Datenvernichtung. Und da möchte ich euch ein bisschen einen Einblick geben, auf was man achten muss, was es für verschiedene Methoden gibt und was wir so machen davon. Oder eigentlich machen wir alles davon, aber steigen wir mal ein. Zu grundsätzlichen Dingen. Es unterscheiden sich Löschung und Vernichtung, zumindest in meinen Augen und in den Augen vieler anderen. Und zwar gibt es nämlich zum einen, oder ich für mich ist die Löschung immer ein Vorgang, der Daten zur Überschreibung freigibt. Das heißt also, es passiert, dass im Vergleich zu einem Buch zum Beispiel aus dem Inhaltsverzeichnis etwas geschwärzt wird und ich nicht mehr weiß, wo das im Buch zu finden ist, aber die Seite oder der Text sind halt immer noch vorhanden. Oder aber, wenn die Leute immer sagen, sie haben ihren Rechner schon formatiert, heißt es halt auch im Endeffekt mit dem analogen Beispiel zum Buch nichts anderes, als dass das Inhaltsverzeichnis rausgerissen wurde, aber der komplette Buchinhalt noch verfügbar ist und auch noch rekonstruiert werden kann. Das nennt man auch logisches Löschen. Beim Datenvernichten geht es darum, dass die Daten tatsächlich zerstört werden, dass sie nicht mehr rekonstruiert werden können oder zumindest es nicht mehr ökonomisch sinnvoll ist, beziehungsweise auch praktisch eigentlich unmöglich ist, an die Daten wieder ranzukommen. Und bei uns im Verein ist es so, dass wir die Sachen, die wir gespendet bekommen, tatsächlich meistens oder die Daten meistens gelöscht sind, im Sinne von logisch gelöscht. Die Menschen schmeißen ihre Dokumente in den Papierkorb und löschen den dann, oder sie formatieren die Platte, aber die wenigsten tatsächlich vernichten die Daten korrekt. Deshalb ist es für uns auch ein wichtiger Punkt, dass der erste Schritt, wenn wir ein Gerät instand setzen, tatsächlich auch diese Datenvernichtung ist. Das müssen auch alle Speichermedien durchlaufen. Also wir kriegen ja nicht nur Laptops mit SSDs oder mit Festplatten drin, meistens eher noch Festplatten, sondern es kann auch mal sein, dass wir in der Spende vielleicht USB-Sticks bekommen oder SD-Karten oder sowas. Das müssen wir natürlich auch alles berücksichtigen, dass dort potenziell personenbezogene Daten drauf sind. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn wir beispielsweise von einem Unternehmen eine größere Spende bekommen, dann ist es gut möglich, dass die uns sagen, wir haben die Platten bereits oder die Datenträger mit dem und dem Verfahren schon behandelt. Da braucht ihr nichts mehr tun. Und wenn wir da zu 100% das garantieren können und das wissen, und die Unternehmen wissen in der Regel dann auch gerade größere, über was sie reden, dann ersparen sie uns da ein bisschen Arbeit. Es gibt zwei Arten der Datenvernichtung. Es ist einmal eine logische Vernichtung und einmal eine physische. Die logische ist natürlich für uns die schönere, weil dadurch zerstören wir die Datenträger nicht physikalisch. Das heißt also, die Daten auf den, zum Beispiel auf einer Platte werden gelöscht, indem sie oder vernichtet, indem sie überschrieben werden. Und wir können die Festplatte oder den Datenträger nachher einfach weiterverwenden. Ihr seht auf dem Foto rechts auch eine Konstruktion, die eins unserer Mitglieder aus München gebastelt hat. Eine Halterung für mehrere Laufwerke. In dem Fall sind es, glaube ich, SSDs, Festplatten, die gerade mit Daten überschrieben werden. Beim physischen Vernichten geht es dann darum, dass die Datenträger tatsächlich zerstört werden durch direkte Gewalteinwirkung, indem man mit dem Hammer draufhaut oder die Geräte durchbohrt. Oder aber im größeren Stil passiert es tatsächlich, wenn Firmen zum Beispiel Geräte entsorgen, dass halt alte Datenträger geschreddert werden zu kleinen Teilchen. Hitzeeinwirkung ist auch eine gute, effektive Möglichkeit, sobald man an Thermit rankommt. Sollte man aber nicht daheim machen, wird nämlich über 2000 Grad heiß, mit dem verschweißt man normalerweise Gleise. Und die Reste, die dann übrig bleiben, müssen dann entsprechend entsorgt werden. Jetzt fällt nochmal wichtig anzumerken, dass wenn wir Geräte haben, die tatsächlich defekt sind, dann wo wir halt keine logische Löschung oder Vernichtung, eine physische Löschung durchführen können, dass wir die auch dahingehend beim Auseinanderbauen, beim Zerstören, dass man aufpasst, dass es halt nicht Splitter gibt, weil gerade die Platten in den Festplatten zum Beispiel, die da drin sind, oder auch CDs, wenn die zersplittern, kann es auch tatsächlich Verletzungen verursachen. Jetzt bin ich gerade schon ein bisschen drüber gestolpert über das sichere und physische Löschen, deswegen auch da oben nochmal das Ausrufezeichen. Man spricht tatsächlich von physischem Löschen, wenn es darum geht, dass die Daten überschrieben werden, und von physischer Vernichtung, wenn die Datenträger zerstört werden. Wir wollen jetzt aber tatsächlich nur die logischen Verfahren anschauen, weil die sind im Endeffekt für die meisten Leute natürlich interessant, weil mit dem Hammer kann ich auf alles draufhauen, dann ist es kaputt in der Regel. Deswegen schauen wir uns mal an, wie man mit Festplatten umgeht. Bei Festplatten oder auch Hard Disk Drives genannt, speichern wir die Daten auf Magnetscheiben. Da haben wir also mindestens eines drin, in der Regel sind aber mehrere darin verbaut. Und dort werden die Daten strukturiert abgelegt in Form von Spuren, Sektoren und Zylindern. Das kann man sich ganz grob vorstellen wie eine Schallplatte zum Beispiel. Und es gibt Spezialprogramme, sogenannte Eraser. Die haben spezielle Algorithmen an Bord, mit denen diese Daten dann überschrieben werden. Beispielsweise ein bekanntes ist D-Band, das nennt man Darwix Boot and Duke, das man auch unten in diesem kleinen blauen Screenshot sieht. Oder auch Parted Magic, das eine komplette Toolsammlung mitbringt. Ihr seht rechts oben auch zwei herkömmliche Platten, wie man sie heutzutage im Home-Bereich auch nutzt. Das ist einmal eine 2,5-Zoll-Platte links, die in Laptops eingebaut gehört in der Regel, und auch eine größere 3,5-Zoll-Platte für Desktop-Geräte. Und das Bild in der Mitte zeigt eine magnetografische, irgendwas mikroskopische Aufnahme von der Oberfläche von so einer Platte, wo man dann die Magnetspuren quasi sehen kann. Abhängig von der Größe der Platte natürlich, klar, aber auch von der Leistungsfähigkeit des Rechners, den man zur Vernichtung nutzt, kann es aber schon mal mehrere Stunden dauern, bis die Daten wirklich von vorne bis hinten überschrieben worden sind. Und was sich oft natürlich, oder die Frage, die sich stellt, ist, was, mit welchen Verfahren überschreibe ich diese Daten und wie oft, mit mehreren Durchgängen zum Beispiel. Und da scheiden sich die Geister, das ist ein Thema, das seit Jahrzehnten irgendwie immer wieder zu kontroversen Diskussionen führt. Es ist aber so, dass gesichert gilt, dass bei alten Platten, die schon vor 2001 hergestellt wurden, die kleiner als 15 Gigabyte Kapazität haben, dass man in dem Fall tatsächlich noch mehrere Durchgänge benötigt. Und auch es gibt da verschiedene Verfahren, die staatliche Behörden entwickelt haben in Deutschland, in den USA oder in Russland, mit denen dann diese Daten mit verschiedenen Bitmustern, mit Nullen, mit Einsen, mit Zufallszahlen, mit allem kombiniert irgendwie überschrieben werden, sodass die Wahrscheinlichkeit drastisch sinkt, dass man überhaupt noch irgendwas wiederherstellen kann. Bei allen Platten, die hier als modern bezeichnet sind, also die neueren Datums sind, sind die Daten schon so kompakt und so klein auf diesen Magnetscheiben gespeichert, dass es tatsächlich genügt, dass man einen Durchgang benutzt und dann einfach mit Nullen oder mit Einsen oder Pseudo-Zufallszahlen die bestehenden Spuren überschreibt. Seit einiger Zeit sind natürlich SSDs, also Solid State Drives, in Geräten verbaut. Wir bekommen die leider noch relativ selten, weil dann doch unsere Geräte ja noch ein paar Jährchen älter sind, die wir gespendet bekommen. Aber so langsam kriegen wir zum Beispiel auch Laptops, die SSDs verbaut haben. Die funktionieren ein bisschen anders wie Festplatten. Das heißt, da gibt es keine Mechanik drin, keine magnetische Speicherung auf irgendwelchen Platten, sondern die Daten werden auf Flashchips abgelegt. Das Problem bei denen ist, dass sie sehr, sehr schnell altern und verschleißen, wenn drauf geschrieben wird. Daher gibt es spezielle Verfahren, das nennt sich Wear Leveling, die der SSD-Controller, der dafür sorgt, wie die Daten gelesen und geschrieben werden, so die Daten dann auf das Gerät verteilt, dass jede Speicherzelle quasi gleichmäßig abgenutzt wird. So halten die Geräte dann mehrere Jahre anstatt bloß ein paar Wochen. Und Problem ist allerdings, dass das Verfahren intransparent gegenüber dem Betriebssystem ist. Das heißt also, dass die vorher genannten Überschreibverfahren nicht funktionieren. Ich kann nicht einfach von Anfang bis Ende das Medium mit Nullen beschreiben, weil ich gar nicht garantieren kann, dass auch die Bereiche überschrieben werden, die tatsächlich existieren innerhalb des Geräts. Dafür gibt es aber eine Lösung mit dem sogenannten ATA Secure Erase Kommando, das tatsächlich wiederum eine sichere Löschung garantiert. Und das funktioniert beispielsweise bei neuen Modellen so, dass intern die Daten sowieso schon verschlüsselt auf den Chips abgelegt werden. Und dadurch ist nur genügt, wenn man den Schlüssel vernichtet, um an die Daten nicht mehr ranzukommen. Das heißt, die sind tatsächlich ja physikalisch noch verschlüsselt auf dem Medium da. Aber da der Schlüssel vernichtet wurde, gibt es keine Möglichkeit mehr, die zu rekonstruieren. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu den stundenlangen Prozessen, die man bei normalen magnetischen Platten braucht, das ist innerhalb von Sekunden erledigt. Und ein paar Programme, die diese Secure Erase Methode mitbringen, das sind beispielsweise die, die die Hersteller selbst anbieten. Die kann man bei denen kostenlos auf der Website runterladen, gehen aber in der Regel auch nur für die Geräte, die der Hersteller selber anbietet. Dieses vorher genannte Parted Magic ist ein Live-Linux-System, das bringt solche Tools mit. Und auch HD-Palm ist auf dem Linux-System zum Beispiel im Terminal nutzbar. Das eben genannte gilt übrigens auch für die sogenannten SSHDs. Das sind Hybridplatten, bestehend aus einem magnetischen Speicherteil und auch aus einer SSD, die dann für schnellere Zugriffe dann hauptsächlich da ist. Und da ist es auch sinnvoll, nicht die Verfahren zu benutzen, die wir bei den Festplatten nutzen, sondern ein sogenanntes dieses Secure Erase Kommando abzusetzen, weil dann der Controller der Festplatte selbst am besten entscheiden kann, welche Bereiche er mit welchen Verfahren sicher löscht. Dann, was auch noch ab und zu mal gespendet wird, eher seltener, sind aber Flash-Speicher, also beispielsweise SD-Karten, USB-Sticks oder sonstige Speicherkarten. Und die verwenden teilweise auch einen Wear-Leveling-Algorithmus, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Aber es gibt für diese Karten, zumindest meines Wissens, kein Secure-Erase-Kommando. Und daher gibt es eine Möglichkeit, die wir auch verwenden und die auch in der Regel von anderen Seiten immer empfohlen wird, dass man die Medien komplett neu partitioniert und damit Daten befüllt bis zum Rand. Es ist allerdings so, dass es keine hundertprozentige Garantie gibt, dass auch wirklich alle Bereiche des Mediums beschrieben werden, weil es ja auch noch oft Blöcke gibt mit Speicherzellen, die dafür vorgesehen sind, wenn andere Zellen ausfallen, die dann als Ersatz verwendet werden. An die kommt man aber nicht einfach dran ran, sondern nur der Controller des Geräts. Also es kann dann theoretisch immer noch sein, dass auf den Speicherchips Sachen liegen, die man nicht mehr überschreiben kann. Hier gibt es zwei ganz schöne kostenlose Tools. Zum einen F3 Fight Flash Fraud, mit dem man sowas tun kann. Also da werden automatisch Dateien angelegt, bis das Speichermedium gefüllt ist, aber auch noch gleich Integritätstests gemacht. Das heißt, sie werden auch noch gelesen, ob sie auch richtig geschrieben werden konnten. Damit wissen wir jetzt zum Beispiel dann schon, dass der USB-Stick beispielsweise funktionstüchtig ist. Und es gibt immer wieder gefälschte Speichermedien, die eine größere Kapazität anbieten, wie sie tatsächlich haben. Das ist halt eine Betrugsmasche. Und solche Geräte lassen sich auch damit finden, dass man zum Beispiel einen USB-Stick mit geringerer Kapazität als größere Kapazität ausgegeben wird. Damit können wir die enttarnen. Und so ein ähnliches, ja, funktionsgleiches Tool gibt es mit H2TestW für Windows ebenfalls kostenlos. Und Smartphones und Tablets gehören natürlich auch zu den Geräten, die wir gespendet bekommen, zwar relativ selten im Verhältnis zu Computern, aber die sind auch ab und zu dabei. Und da haben wir ein größeres Problem, vor allem wenn die Geräte alt sind, wie wir da die Daten vernichten können. Denn es gibt erst ab Android 6 und ich glaube ab iOS 8 sind die Geräte ab Werk verschlüsselt und davor eben halt nicht. Und bei den neueren Geräten, wobei jetzt natürlich Android 6 und iOS 8 auch nicht mehr so neu sind, aber bei aktuellen Geräten ist es so, dass die einfach auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden können, wodurch dann der Inhalt gelöscht wird, weil dann auch nur wie im Fall dieser SSDs heutzutage der Schlüssel gelöscht wird und die Daten dann nicht mehr zugreifbar sind. Wenn man halt mal ein Gerät hat, das nicht aus dieser Klasse ist, also kein Android-Gerät, kein iOS-Gerät oder auch einfach ein älteres Gerät ist, muss man sich mal kundig machen, ob es Möglichkeiten gibt, wie man die Daten vernichten kann. In meisten Fällen wird es wahrscheinlich auf eine physische Zerstörung rauslaufen, weil man hier unbedingt achten sollte, dass man den Akku davor entfernt, weil da möchte man nicht mit dem Hammer draufhauen. Und auch die Displays können natürlich zu Schäden führen oder gesund oder auch Giftstoffe enthalten. Also da muss man sich nochmal separat erkundigen. So viel zur Datenvernichtung. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei, dass man auch, wenn man mal ein Gerät vielleicht bei eBay verscherbelt oder so, dass man auch darauf achtet, wenn man seine eigenen persönlichen Daten vernichtet. Von daher würde ich jetzt mit der Fragerunde starten wollen.